Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Römerbrief, Kapitel 6. Ich lese die Verse 1 bis 8 und 11. Paulus schreibt: Was sollen wir sagen? Es geht darum, dass dort, wo die Sünde mächtig geworden ist, die Gnade umso mächtiger geworden ist. Was sollen wir sagen? Das möge nicht geschehen. Wie sollen wir, die wir der Sünde gestorben sind, in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft worden sind, in seinen Tod getauft worden sind? Also mit begraben wurden wir mit ihm durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten erweckt worden ist, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Wenn wir Zusammengewachsene geworden sind in der Gleichheit seines Todes, dann werden wir es aber auch in der Auferstehung seines Todes sein. Dies wissend, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit zunichte gemacht werde der Leib der Sünde, damit wir nicht mehr der Sünde dienen. Denn der Gestorbene ist rechtskräftig freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber freigesprochen worden sind mit Christus, glauben wir, dass auch wir mit ihm leben werden. So haltet aber auch ihr dafür, dass ihr zwar für die Sünde tot seid, aber für Gott in Christus Jesus lebt. Paulus stellt Fragen, gotteslästerliche Fragen. Es sind nicht seine Fragen, sie sind ein Stilmittel, um eine entgegengesetzte Position darzustellen. Das Gespräch zwischen Paulus und seinem Gegenüber könnte etwa folgendermaßen stattgefunden haben. Paulus, eben hast du gesagt, Gottes Gnade ist so groß, dass alle Sünden vergeben werden können. Paulus? Ja, so ist es. Paulus, du behauptest, es gebe nichts Größeres und Wunderbareres als die Gnade Gottes. Genau so ist es. Du, Paulus, wenn es sich so verhält, dann können wir doch ruhig weiter sündigen. Die erste Reaktion des Paulus: Er schreckt entsetzt zurück. Sollten wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger werde? So Paulus. Und er antwortet zugleich: Das sei ferne. Wie können wir einen so unglaublichen Weg einschlagen? Wer sind diejenigen, die Paulus hier so herausfordern? Wo müssten wir sie suchen? Nicht außerhalb der Gemeinde, innerhalb. Es handelt sich um Leute, die losgelöst sind, bindungslos, zügellos, leichtfertig. Die formale Logik steht ja auf ihrer Seite. Wenn Gottes Gnade eine solche Übermacht ist, dann muss man sündigen. Aber dieses "Das sei ferne" ist die heftigste Abwehrbewegung, als wollte Paulus sagen: Noch nie bin ich so missverstanden worden. Nur Menschen, die so denken, sind kein Einzelfall. Und weil die Menschen oder wir Menschen so denken, wird den Menschen, wird uns vielfach nicht die Gnade gepredigt, weil die Menschen, weil wir das ja missverstehen könnten. Stattdessen predigt man das Gesetz. Ein Beispiel: 1537 wies Georg der Bärtige, ein Sachse, seinen sterbenden Sohn Johann von Sachsen, der ist 2 Jahre vor ihm gestorben, auf das Verdienst Christi hin, sprich auf die durch Jesus Christus verschenkte Gnade. Ganz im Gegensatz zu den eigenen Verdiensten. Und vielleicht muss man bei dem Sohn auch sagen, ganz im Gegensatz auch zu dem, was in seinem Leben nicht so gut gelaufen ist. Die Gnade Christi am Sterbebett des Sohnes. Darauf fragte ihn die Frau des Sterbenden, die waren sehr lange verheiratet, ich glaube, die haben schon mit, da war sie 12 oder 13, haben die geheiratet. Fragte die Frau des Sterbenden, die Schwiegertochter, das war Elisabeth von Hessen, warum er, der Schwiegervater, das nicht öffentlich predigen lasse. Also die Verdienste von Jesus Christus. Darauf Georg der Bärtige: Liebe Frau Tochter, man soll es nur den Sterbenden zum Trost sagen. Denn wenn die gemeinen Leute wissen sollten, dass man allein durch Christus selig würde, so würden sie sich keiner guten Werke befleißigen. Herzog Georgs Theorie war: Solange der Sünder lebt, hat er das Gesetz nötig. Anders Paulus. Seine instinktive Abwehr gilt auch hier, das sei ferne. Seine logische Argumentation: Wir starben der Sünde. Wir sind der Sünde gestorben. Was bedeutet das, der Sünde gestorben zu sein? Ich habe hier 4 Gedanken dazu. Der erste Gedanke: Was heißt dabei wir? Wer ist der Sünde gestorben? Der zweite: Auf welche Weise kann man der Sünde denn sterben? Wodurch sterben wir der Sünde? Der dritte: Wann sind wir der Sünde gestorben? Und der vierte: Und wenn gestorben, dann auch begraben? Unter welchen Umständen sind wir begraben? Der erste Gedanke: Wer starb der Sünde? Wir starben der Sünde, und zwar starben wir der Sünde zum Schaden, also zum Nachteil der Sünde. Das heißt, bisher waren wir der Sünde unterstellt und ihr damit verpflichtet. Die Sünde hatte einen Anspruch an uns. Und die Sünde ist ja nicht nur irgendein Vergehen, dass man, wenn man wollte, es lassen könnte. Die Sünde ist eine Macht, eine gottesfeindliche Macht. Und dieser gottesfeindlichen Macht ist der natürliche Mensch, sind wir unterstellt. 2 Partner sind durch das Gesetz verbunden, in diesem Falle hier die Sünde und der Mensch, der Christ, der werdende Christ, sind durch das Gesetz miteinander verbunden, bis einer von den beiden stirbt. Wenn einer von den beiden stirbt, denken wir jetzt mal an die Ehe, da sind ja auch 2 Partner, dann ist man von den Versprechungen entbunden. In solchem Fall hat der Tod, ich gebe zu, das klingt aufgrund der Trauer ganz schräg, aber ist juristisch richtig, auf diese Weise oder in diesem Fall hat der Tod eine befreiende Wirkung. Der Tod entbindet von Versprechungen und Verpflichtungen. In der Praxis, man kann schon tot sein, da bekommt man immer noch Post, zum Beispiel Rechnungen. Das haben dann die Nachfahren, die Erben, die haben dann das Vergnügen, da kommt immer noch Post und die sind an den Toten gerichtet. Als habe der Tod nicht gesagt, jetzt ist aber mal Schluss damit. Es geht da immer noch weiter, aber von Rechts wegen ist da Schluss. Und hier fragen wir uns im Blick auf die Sünde, wer stirbt denn eigentlich? Manchmal stirbt ja der Falsche. Man wünscht sich vielleicht, der Bösewicht von Mann würde sterben, aber stattdessen stirbt seine arme Frau. Heute müsste man den Satz aus Gründen der Gerechtigkeit auch nochmal wenden. Kann ja auch andersrum sein. Wer müsste sterben, damit der Christ wirklich frei wäre? Was hätten wir denn im Angebot, wer sterben müsste? Also vielleicht die Sünde oder der Christ? Eigentlich müsste ja die Sünde sterben, aber die Sünde tut uns den Gefallen nicht. Dann müsste wohl stattdessen der Christ sterben, aber der stirbt Gott sei Dank auch nicht. Wer genialerweise stirbt, ist die Beziehung. Die Beziehung des Menschen zur Sünde. Nicht die Sünde, nicht der Mensch, sondern die Beziehung zur Sünde. Also die Geschäftsbeziehung, die es gibt, die wird gekappt. Die Sünde ist nicht mehr mein Gesprächspartner. 2. Gedanke: Wodurch sterben wir der Sünde? Da geht es um die Suche nach der Tatwaffe. Wodurch lässt die Sünde, nein, nicht die Sünde, sondern die Beziehung zur Sünde, wodurch lässt sich diese Beziehung töten? Wodurch und womit? Das Tötungsinstrument ist im Römerbrief unübersehbar häufig genannt. Das Tötungsinstrument ist der Glaube. Das war ja für Martin Luther die große Entdeckung. Sola fide, allein aus Glauben, Der Glaube ist die Waffe gegen die Sünde. Glaube ist nicht etwa Einbildung, nicht etwas, was man sich vielleicht irgendwie aus dem Finger saugt. Glaube ist Vertrauen. Leider hat Martin Luther seine Ergebnisse von Römer 1 bis 5 wieder in seinen Rucksack gepackt und den verschnürt, bevor er seine Taufdogmatik entfaltet hat. Egal, ob wir Markus 16, Vers 16 lesen oder Apostelgeschichte 2 oder Epheser 4, Vers 5 oder den Römerbrief, wir können die Taufe nicht mit dem überfrachten, was sie nicht leisten kann. Die Taufe, wir haben vorhin das schöne Wort erlöst gehört im Wochenspruch, die Taufe erlöst nicht, sage ich als Baptist. Gestern hatte ich mit meinem Nachbarn gesprochen, der ist Katholik. Der sagte, Taufe, das ist doch euer Thema. Nö, ist gar nicht unser Thema. Es ist der Glaube. Der Glaube ist unser Thema. Haften geblieben ist bei mir eine Geschichte eines meiner Brüder, der über einen Floh klagte. Der Floh hatte ihm stark zugesetzt und darum entschloss sich mein Bruder zu folgender Taktik. Er entkleidete sich, stieg in die Badewanne und seine Überlegung war, jetzt würde der Floh ertränkt werden. Frisch, froh und frei entstieg er seinem Badewasser. Doch was musste er feststellen? Der Floh wartete am Badewannenrand. Und genauso ist das mit der Sünde und damit auch mit der Taufe. Der Mensch kann noch so sehr untergetaucht werden. Wenn ich taufe, ich habe jetzt lange nicht getauft, aber hier in diesem Taufbecken kann man taufen, und jetzt wäre da jemand, der wäre bereit, sich taufen zu lassen und ich würde ihn untertauchen und dann würde ich zählen bis 21. Der würde schon ganz blau sein vielleicht, aber das hilft nicht. Zwar nicht der Floh, aber die Sünde wartet am Beckenrand. Den Sieg über die Sünde kann nicht das Taufwasser leisten. Den Sieg über die Sünde hat Jesus am Kreuz errungen. Es ist ja dicht daneben, hier ist Taufbecken. Hier haben wir auch das Symbol des Kreuzes, das sind ja zwei Symbole. Und das können wir im Glauben annehmen, dass Jesus den Sieg am Kreuz errungen hat. Nicht das Sakrament spendet das Heil, sondern das Evangelium von der Liebe Gottes in Jesus Christus verkündigt und geglaubt. Dem gilt es zu vertrauen. Wenn wir von einem Sakrament reden wollen, das uns das Heil schafft, dann nicht vom Sakrament der Taufe. Das einzige Sakrament oder das einzige Geheimnis, könnte man ja auch sagen, ist das Sterben Christi am Kreuz. Das bleibt uns so unverständlich. Es sei denn, durch den Glauben wird uns das Herz geöffnet. Dann können wir es verstehen und annehmen. Da, wo Jesus Christus verkündigt wird, da schenkt Gott auch den Glauben. Der Glaube ist das Tötungsmittel, um das Seil der Beziehung zur Sünde zu kappen. Dritter Gedanke, wann starben oder sterben wir? Um es vorwegzunehmen, zum Zeitpunkt des Gläubigwerdens. Wer gläubig wird, kann unmöglich in der Sünde leben. In der Sünde zu leben ist eine unmögliche Möglichkeit. In den Versen 3 und 4 lesen wir, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft worden sind, in seinen Tod getauft worden sind, also mitbegraben wurden wir mit ihm durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten erweckt worden ist, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Wer kann das wiederholen? Wie? Zu schnell. Ich könnte es langsamer lesen, aber es wird vielleicht noch nicht leichter. Paulus sagt den zügellosen Christen, ihr hättet euch den Einwand sparen können, um der Gnade willen zu sündigen oder noch mehr zu sündigen, so rauf los zu sündigen. Das hättet ihr an der Taufe ablesen können. Taufe ist Begräbnis. Und Begräbnis ist keine Steigerungsform von Tod, aber Begräbnis ist eine öffentliche Kundgebung des Gestorbenseins. Die Taufe ist, wie es ein Begräbnis auch ist, ein öffentlicher Akt. Wer sich taufen lässt, der ist zuvor gestorben, hier der Sünde gestorben. Der Vergleich der Taufe mit einer Beerdigung beinhaltet auch das Passive der Taufe. Bei unserer eigenen Beerdigung müssen wir nicht mehr zupacken. Da verlangt keiner von uns, dass wir mit am Sarg anfassen oder das Loch schaufeln. Bei der Taufe auch nicht. Aber die Taufe geschieht auf unsere eigene Veranlassung. Wir sagen, ich lasse mich taufen. Der Mensch lässt sich taufen. Er veranlasst seine Taufe selbst. Aber die Taufe geschieht auf Christus hin. Der Täufling lässt sich, Luther übersetzt, zur Vergebung, man kann hier auch übersetzen, im Hinblick auf die Vergebung der Sünden taufen. Also zur Vergebung klingt so, als ob die Taufe das Mittel dazu ist, aber die Übersetzungsmöglichkeit ist auch die andere, im Hinblick auf die Vergebung. Er hat es wahrgenommen, mir ist vergeben, darum lasse ich mich taufen. Taufe geschieht auf Jesus Christus hin mit Blick auf ihn. So wie Johannes der Täufer auf dem Hauptbild des Isenheimer Altars, er selbst hat nie unter dem Kreuz gestanden, da war er schon längst hingerichtet, aber alles an ihm zeigt, und besonders sein überlanger Zeigefinger, zeigt auf den gekreuzigten Christus. Er, Jesus. Und so ist es auch bei jedem, der sich taufen lässt, sie oder er zeigt mit seinem Leben auf Jesus Christus. Der Blick richtet sich auf ihn. Getauft worden sein und begraben werden entsprechen sich einander. Getauft worden sein und begraben werden entsprechen sich einander. Wie ein Toter begraben wird, wird ein Gläubiger getauft oder lässt sich taufen. Ein Toter wird begraben, ein Gläubiger lässt sich taufen. Das Eigentliche geschieht aber im Gläubigwerden oder in dem anderen Beispiel im Sterben. Aber wir sind bei der Taufe. Das Eigentliche passiert im Gläubigwerden. Taufe und Begräbnis bezeugen dann das, was passiert ist. Dass da einer gestorben ist, dass da einer gläubig geworden ist. Und zwar nach außen. Jetzt können es alle wissen. Gestorben ist ja, da saß vielleicht einer an seinem Bett, manchmal keiner. Vielleicht einige wenige Vertraute. Jetzt rüstet man sich und feiert eine Beerdigung und nimmt Abschied. Gläubig ist einer geworden in einer vielleicht für ihn ganz traurigen Situation oder dann sehr freudigen Situation, dass all das, was in seinem Leben ihn bedrängt hat, dass er das alles rauslassen konnte im Gebet vor Christus. Und jetzt dürfen es alle wissen, jetzt feiert er das nach draußen und die anderen sehen es. Vierter Gedanke. Wenn wir begraben werden, dann nicht allein. In der Antike kannte man den Bisormus, ein Sarg für zwei, die zusammen beerdigt werden konnten. Das war wohl doch nicht so oft, wie ich dachte. Aber man musste ja auch gemeinsam gestorben sein, sonst passt das ja auch nicht. Also vielleicht eine Überschwemmung oder ein Unfall oder ein Krieg. Zum Beispiel Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Eheleute konnten zusammen in einem Bisormus begraben werden. Und die Solidarität der beiden sollte über den Tod hinaus bekundet werden. Das hieße nun für den Täufling, auf immer, wenn er mit Jesus so begraben werden sollte, auf immer mit Jesus verbunden. Was mit Jesus geschehen ist, das geschieht auch mit denen, die mit ihm begraben sind. Jesus ist auferweckt worden. Das heißt für den Täufling, er richtet seinen Blick nicht allein auf den Tod und auf die Beerdigung, sondern er richtet seinen Blick auf das Leben, auf Jesus. Denn Jesus sagt, siehe, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wir werden nicht mehr ohne Christus sein und er wird nicht mehr ohne uns sein. Das neue Leben ist uns zugesprochen. Das neue Leben ist Zuspruch, aber es ist nicht nur Zuspruch, es ist auch Anspruch. Wer Jesus nachfolgt, sagt nun, leite du mich auf meinem Weg. Zeige mir auch, wenn ich falsch liege. Das neue Leben beginnt nicht erst im Himmel, sondern es ist heute da. Und wir können heute in der Kraft Jesu leben und wir haben außerdem in ihm die Zukunft. Amen.